Wenn jetzt von 4 Menschen 3 nicht wissen, wo sie sich infiziert haben, dann weiß ich auch nicht, ob sie sich nicht dort oder dort infiziert haben. So viel Feiern und Partys und Hochzeiten gibt es gar nicht, wie im Augenblick Menschen infiziert sind. Das heißt, sie müssen sich irgendwo infiziert haben. Und wir wissen nur, diese Zahl kriegen wir erst wieder runter und erst wieder in den Bereich, wo wir es nachverfolgen können, wenn wir die Kontakte vorher beschränken. Und jetzt stehen wir vor der Frage, versuchen wir so viel wie möglich, sage ich jetzt mal, von dem Leben, das Menschen gewohnt sind, zu erhalten. Und da ist natürlich die Frage Friseur, Fußpflege, Kosmetikstudio, Tattoo-Studio. Das sind Dinge, die, da können Sie sagen, was ist die Rationalität? Wenn Sie alle zulassen, haben Sie wieder 6-mal so viel Kontakte oder 5-mal so viel Kontakte. Wenn Sie keinem, also man kann alles zumachen, das ist dann, sag mal, scheinbar das Gerechteste, aber vielleicht auch nicht das Lebenspraktischste.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Montag, an einem Montag, an dem weitere Einschränkungen in der Corona-Pandemie in Kraft getreten sind. Und wir freuen uns ganz besonders, dazu heute die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel bei uns begrüßen zu können. Wir sind in außergewöhnlichen Zeiten, deswegen lassen Sie mich auch noch ein paar Sätze zur Bundespressekonferenz sagen, weil wir wissen, dass wir inzwischen häufiger auch von Fernsehsendern verfolgt werden, die das live übertragen. Die Bundespressekonferenz ist ein Verein, ein regierungsunabhängiger Verein von Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten. Wir organisieren hier Pressekonferenzen und geben damit die Möglichkeit, dass die Journalisten in der Hauptstadt aus dem In- und Ausland ihre Fragen stellen können. Und wir freuen uns eben besonders, dass auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten mit weniger Gästen im Saal und Kollegen im Saal auch Gäste bei uns sind. Deswegen nochmal herzlich willkommen, Frau Merkel, und daneben natürlich auch Regierungssprecher Steffen Seibert. Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, hat zunächst die Kanzlerin das Wort. Bitte.
Ja, meine Damen und Herren, ich möchte mich auch entsprechend der Konstruktion der Bundespressekonferenz als erstes dafür bedanken, dass ich eingeladen wurde und hier der Hauptstadtpresse Rede und Antwort stehen kann. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie das trotz und mit dem Infektionsschutz möglich gemacht haben und nicht nur die, die hier im Saal sind, herzlich grüßen, sondern auch die, die uns außerhalb des Saals jetzt zuhören, weil natürlich die Abstandsgebote hier auch gelten. Ich bin heute zu Ihnen gekommen, weil mit dem heutigen Tag in Deutschland die Einschränkungen des öffentlichen wie des privaten Lebens in Kraft treten, die Bund und Länder für den Monat November beschlossen haben. Diese Einschränkungen treffen eigentlich jeden Bürger, jede Bürgerin. Und deshalb ist das natürlich auch ein sehr wichtiger Tag. Sehr viele von den Bürgerinnen und Bürgern reagieren mit Verständnis und Einsicht auf diese notwendigen Einschränkungen. Aber es gibt auch Zweifel, Skepsis, Ablehnung. Und deshalb ist es mir sehr wichtig, an diesem ersten Tag noch einmal darzulegen, warum wir uns zu diesem Schritt entschlossen haben. Und ich sage auch, entschließen mussten. Und was das Ziel dieser Einschränkungen ist. Ich glaube, wir müssen uns immer und immer wieder bewusst machen, dass wir in und mit der Pandemie leben und dass das nicht irgendein Ereignis ist, sondern ein sehr besonderes und sehr herausforderndes Ereignis. Man kann vielleicht sogar sagen, ein Ereignis, wie es es nur einmal pro Jahrhundert, ich hoffe, dass das auch für die Zukunft so ist, gibt. Und dass wir jetzt in den Wintermonaten sind oder im Herbst und die Wintermonate kommen, das heißt, dass anders als im Frühjahr uns schwierige Monate bevorstehen, weil bei niedrigeren Temperaturen dieses Virus auch anders und noch aggressiver reagiert. Ich komme gerade aus dem Corona-Kabinett und wir haben uns dort im Kreis der zuständigen Minister auch wieder die aktuelle Lage klargemacht. Die macht uns Sorgen. An diesem Montag 12.097 neue gemeldete Infektionsfälle beim Robert-Koch-Institut. Das ist in etwa eine Verdreifachung in 14 Tagen, eine Verfünffachung seit Mitte Oktober. Das ist exponentielles Wachstum, das uns mit zunehmender Geschwindigkeit auf eine akute Notlage in unseren Krankenhäusern zulaufen lässt. Und wir sehen das ja auch an der Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen, die sich sozusagen in den letzten 10 Tagen auch wieder verdoppelt hat, von 1030 belegten Betten am 22. Oktober auf 2061 belegte Betten am 1. November. Wir wissen auch, dass die Zahl der auf den Intensivstationen liegenden Patienten noch einmal zeitlich verzögert zu der aktuellen Fallzahl ist. Das heißt, die heute gemeldeten Fälle haben sich vor etlichen Tagen infiziert und die heute gemeldeten Fälle werden erst in 14 Tagen überhaupt in den Intensivbettenstatistiken sichtbar werden. Das heißt, das, was wir heute an Intensivpatienten sehen, das ist das, was sich vor etwa 10 bis 14 Tagen abgespielt hat. Und weil wir sehr stark steigende Zahlen in den letzten 10 Tagen hatten, werden wir auch weiter steigende Belegung der Intensivkapazitäten sehen. Und zuzusehen, wie wir näher und näher an die Belastungsgrenze des Personals und der Strukturen in der Intensivmedizin kommen, das kann keine Regierung verantworten, das will die Bundesregierung nicht verantworten und ich persönlich will es auch nicht. Das heißt also, wir dürfen nicht zulassen, dass diese schnelle Verbreitung des Virus unsere Gesundheitsämter immer weiter überfordert. Schon bei den derzeitigen Zahlen ist es nicht mehr möglich, die Kontakte jedes Einzelnen nachzuvollziehen. Und das heißt, dass praktisch viele Menschen infiziert durch die Gegend laufen, ohne gewarnt worden zu sein, insbesondere die, die keine Symptome zeigen. Und das heißt, dass die sich wiederum daran andere anstecken. Und weil diese Entwicklung so gelaufen ist, weil viele Gesundheitsämter die Kontaktnachverfolgung nicht mehr schaffen, haben wir jetzt eine Situation, bei der in 75% der Fälle, also 3/4 der Fälle, die Infektionen nicht mehr zugeordnet werden können. Das heißt, man kann nicht mehr sagen, wo diese Infektionen stattgefunden haben. Und deshalb müssen wir wieder in eine Situation kommen, in der die Gesundheitsämter Kontakte nachverfolgen können. Sonst nimmt das exponentielle Wachstum immer weiter zu. Und bei einer Inzidenz von 150 oder 200 in einer Kommune ist das nicht möglich. Wir haben heute deutschlandweit eine gemittelte Inzidenz von 127,8 Infektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen. Wir müssen wieder in eine Region von 50 Infektionen in 7 Tagen pro 100.000 Einwohner kommen. Bis dahin können die Gesundheitsämter das einigermaßen nachvollziehen. Und das ist nun das Ziel, wieder in diese Region zu kommen, der Maßnahmen der nächsten 4 Wochen. Sie sind hart, das weiß ich. Und trotzdem ist nicht mehr der Zeitpunkt, in dem wir diese oder jene kleine Variante machen können oder einfach nur auf die Aha-Regeln hinweisen. Wir wären dann halbherzig und das Virus bestraft Halbherzigkeit. Deswegen haben wir diese umfassenden Einschränkungen gemacht. Und es geht immer um die Frage, weil wir wissen, dass da ein enger Zusammenhang besteht zwischen der Zahl der Kontakte und der Zahl der Infizierten. Das heißt, wir müssen Kontakte reduzieren, wo immer das möglich ist. Das heißt, als erstes Homeoffice, zu Hause arbeiten, wo immer möglich. Aber die Maßnahmen greifen dann tief in das private Leben ein. Keine Urlaubsreisen, keine nicht unbedingt notwendigen Verwandtenbesuche, keine Feste und Feiern. Das Freizeitangebot und die Kulturstätten werden geschlossen und zu Hause sollen sich so wenig wie möglich Menschen treffen. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist beschränkt auf 2 Hausstände. Sollten diese Haushalte größer sein als je 5 Personen in einer Familie, dann ist das nochmal beschränkt auf maximal 10 Personen. Aber das eigentlich Wichtige ist die 2 Haushalte. Und das bedeutet natürlich 4 Wochen lang Verzicht auf vieles, was das Leben schön macht. Und das wissen wir, sowohl die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten als auch wir in der Bundesregierung. Wir haben lange abgewogen, ob es einen besseren oder milderen Weg gibt. Wir haben ihn nicht gesehen und deswegen haben wir diese Regelung schweren Herzens beschlossen, aber eben auch aus Überzeugung. Wir glauben, dass sie geeignet sind, unser Ziel zu erreichen und sie sind erforderlich, um die Kontakte zu reduzieren. Die Wissenschaftsorganisationen haben sich genau dafür ausgesprochen. Wir haben also auch hier Beratung gesucht. Und eine massive Einschränkung der Kontakte bedeutet entsprechend weniger Gelegenheiten zur Ansteckung. Und wenn wir das einen Monat mit aller Konsequenz durchhalten, kann das in dieser zweiten Welle ein Wellenbrecher sein. Diese Maßnahmen sind natürlich auch zustande gekommen, weil wir uns überlegt haben, was ist das Allerwichtigste zum Funktionieren in unserem Land. Und das sind nach unserer Meinung eine Infrastruktur, die im Gesundheitsbereich dasteht und im Pflegebereich Krankenhäuser, Pflege. Das ist, den Wirtschaftskreislauf so weit wie möglich am Laufen zu halten. Und für uns waren das als Lehre aus der ersten Welle der Pandemie das Offenhalten von Schulen und Kindertagesstätten. Wir haben immer wieder gesagt, sie müssen als letztes, wenn überhaupt notwendig, geschlossen werden und als erstes aufgemacht werden. Das letzte Mal war es genau andersrum. Deshalb jetzt die bewusste Entscheidung, dass wir diese Kitas und Schulen offen lassen. Wenn aber all diese Kontakte unabdingbar sind, dann müssen andere eingeschränkt werden. Und ob diese große gemeinsame Kraftanstrengung etwas bringt im Monat November, das hängt nicht nur von den Regeln ab, sondern vor allem auch davon, ob diese Regeln befolgt werden. Weil vieles sich im privaten Leben abspielt, weil viele Menschen sehr persönliche Entscheidungen treffen werden, wen treffe ich nicht. Und das im Auge habend, sind wir auf das Mitmachen und auf die Akzeptanz und das Verständnis der Menschen in unserem Land angewiesen, damit das funktionieren kann. Das heißt also, jeder und jeder hat es in der Hand, diesen November zu unserem gemeinsamen Erfolg zu machen, zu einem Wendepunkt, wieder zurück zu einer Verfolgbarkeit der Pandemie. Und wenn uns das in den nächsten 4 Wochen gelingen würde, die Ausbreitung des Virus zu bremsen, dann schaffen wir uns die Voraussetzung dafür, einen erträglichen Dezember zu haben. Natürlich weiter unter Corona-Regeln, so wie wir sie jetzt ja schon seit vielen Monaten kennen, aber wieder mit mehr Freiräumen. Wir haben heute im Corona-Kabinett über die Wirtschaftshilfen gesprochen, die Unternehmen betrifft, die jetzt schließen müssen. Der Finanz- und der Wirtschaftsminister werden sehr schnell und unbürokratisch handeln und bis zu 10 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Niemand, ob Gastronom oder Fitnessclubleiter, wird mit seinem Einnahmeausfall in diesen nächsten 4 Wochen alleine gelassen. Ich weiß, dass viele Restaurants, Geschäfte und Betriebe ja große Anstrengungen unternommen haben, um unter Pandemiebedingungen arbeiten zu können. Und das sind Vorkehrungen, die noch sehr wertvoll sein werden, wenn wir nämlich wieder in eine etwas freiere Zeit hineingehen können. Aber im Augenblick, wegen der 75% nicht mehr zuordnenbaren Infektionen und wegen der absoluten Notwendigkeit, Kontakte zu reduzieren, können diese Hygienemaßnahmen nicht ihre Wirkung entfallen. Und wir sind uns auch einig, dass die Hilfen die Kultur erreichen müssen. Und Menschen, die jetzt in diesem Moment wieder nicht auftreten können oder ihre Kunst nicht zeigen können, die leiden natürlich darunter und bringen für uns alle, für die ganze Gesellschaft damit ein Opfer, genauso wie die Restaurants, Bars und Clubs. Auch die Kulturszene hatte ja mit viel, viel Liebe und Engagement Möglichkeiten und Formen gefunden, wieder arbeiten zu können. Und wir wissen alle, dass die Kultur für unser Zusammenleben in der Gesellschaft existenziell ist, dass sie wichtig ist und für eine freie Gesellschaft zentral ist. Und umso mehr schmerzt es jeden und auch mich ganz besonders, dass wir auch hier Kontakte reduzieren mussten für den Monat November. Es geht also nicht um das Hygienekonzept für diese oder jede Einrichtung, sondern es geht darum, dass wir für die Gesamtheit aller Kontakte in unserer Gesellschaft eine Reduktion hinbekommen. Die Wissenschaftler sagen uns eigentlich von 75% aller Kontakte. Und das ist sehr, sehr viel. Von 4 Kontakten, die wir in normalen Zeiten haben, 3 vermeiden und 1 möglich machen. Und wenn wir allein daran denken, dass Schulen und Kitas aufbleiben mit weit über 10 Millionen Kindern, dann ist das schon eine große Aufgabe. Ich will zum Abschluss noch etwas sagen zu der Corona-Warn-App, die jetzt von 21,5 Millionen Menschen heruntergeladen wurde. Wir haben inzwischen von den niedergelassenen Laboren 152 von 165 angeschlossen. Es wurden über diese Warn-App inzwischen 2,57 Millionen Testergebnisse übermittelt und 38.000 Nutzer haben ihre positiven Testergebnisse dann weitervermittelt an ihre Kontaktpersonen. Und leider sind wir allerdings bislang nur bei 60% der positiv Getesteten, die ihre Kontakte auch weitergeben. Da liegt noch eine große Aufgabe, auf die wir immer wieder hinweisen wollen, dass wir hier noch mehr Menschen dazu ermutigen wollen, wenn sie positiv getestet sind, auch die Kontaktpersonen anonymisiert natürlich zu informieren. Wir haben im Gegensatz zum Frühjahr einige Lichtblicke. Wir haben mehr und besseres Schutzmaterial. Wir haben neben den PCR-Tests jetzt auch die Schnelltests, die Antigen-Schnelltests zur Verfügung, die den Schutz von vulnerablen Gruppen, also von Menschen, die besonders risikoanfällig sind für diese Coronavirus-Infektion. Wir haben bessere Medikamente, noch keine durchschlagenden, aber Medikamente. Und wir haben auch positive Aussicht auf Impfstoffe, die in den nächsten Monaten zugelassen werden könnten. Aber es bleibt dabei, solange das alles nur im Ansatz da ist, wie der Impfstoff noch in der Entwicklung sich befindet, auch keine durchschlagenden Medikamente da sind, müssen wir die nächsten 4 Monate mit dieser Pandemie leben und alles daran setzen, so viel wie möglich die Verfolgbarkeit, die Kontrollierbarkeit hinzubekommen. Sonst werden wir eine Überlastung unseres Gesundheitssystems sehen, was wir unbedingt vermeiden wollen.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Danke dafür. Ich habe schon eine Reihe von Wortmeldungen sowohl hier im Saal als auch eine Reihe von Fragen, die Kollegen stellen, die uns digital zugeschaltet sind. Ich werde versuchen, das in einem Wechsel zu machen. Eine Bitte, die gilt für den Saal, genauso aber auch für die Kollegen, die ihre Fragen digital stellen. Bitte fassen Sie sich kurz und beschränken Sie sich auf eine Frage. Sie haben dann die Möglichkeit für eine Nachfrage. Vermeiden Sie vielleicht längere Erklärungen, damit wir möglichst viele Kollegen dran nehmen können und zeitlich durchkommen. Und noch ein Hinweis. Ein großes Dankeschön an die Kollegen, dass sie sich an unsere seit Freitag geltende dringende Bitte halten, im Saal eine Maske zu tragen, wenn es ihnen möglich ist, gerne auch, wenn sie eine Frage stellen. Und ich beginne mit einer Frage, die uns online erreicht hat von Theo Gers vom Deutschlandfunk. Er fragt, warum haben Sie den Lockdown erst ab heute und nicht schon zum Wochenende verhängt, da viele gerade deshalb noch mal schnell Restaurants, Kneipen, Schwimmbäder etc. besucht haben. Erschwert das nicht gerade die Eindämmung?
Sicherlich war das eine Abwägung, wann machen wir das. Auf der einen Seite gibt es solche Erscheinungen, dass bestimmte Institutionen gleich nochmal besucht wurden, bevor sie schließen. Auf der anderen Seite haben wir schon in den letzten Tagen mit der höheren Diskussion wieder auch abnehmende Mobilität. Also es ist nicht so, dass alle jetzt nochmal richtig feiern gegangen sind. Und zweitens war die Abwägung die, dass erstens die Länder ja die entsprechenden Verordnungen machen mussten, zum Teil in ihren Parlamenten noch debattieren mussten und wir auch den Institutionen eine gewisse Zeit geben wollten, zum Beispiel Kurzarbeit zu beantragen, wenn ich jetzt mein Restaurant schließen muss, wenn ich eine Theateraufführung nicht machen muss. Da hängen ja sehr viele Menschen dran. Und das waren im Grunde die Abwägungsgründe, warum wir dann auf diesen Montag gegangen sind.
Machen wir weiter im Saal. Herr Menn.
Ja, vielen Dank, Philipp Menn, WDR. Frau Bundeskanzlerin, wir haben heute mit einem Gastronomen aus Köln gedreht, Costa Fotiades. Herr Fotiades kämpft seit Monaten gegen die Auswirkungen dieser Pandemie. Es ist für ihn ein existenzbedrohender Kampf, den er führt. Jetzt muss er einen Monat sein Restaurant wieder schließen. Und seine große Hoffnung ist, dass er danach zumindest das Vorweihnachtsgeschäft noch halbwegs mitnehmen kann. Können Sie Herrn Fotiades zusichern, dass er ab Anfang Dezember wieder sein Restaurant öffnet? Beziehungsweise, wenn das nicht möglich ist, können Sie schon mal in Aussicht stellen, ob Sie diese Hilfen, die es jetzt gibt, möglicherweise dann verlängern werden?
Ich möchte heute über den 30. November noch nicht spekulieren, weil wir dazwischen noch eine Etappe haben. Und diese Etappe heißt der 16. November, an dem wir uns mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten wieder treffen werden. Dann werden wir analysieren, wo stehen wir. Ist das Ziel für November erreichbar und müssen wir eventuell noch weitere Maßnahmen ergreifen? Das heißt, wir werden jedenfalls politisch versuchen, alles zu tun, damit es auf den November beschränkt bleibt. Ich kann dann nur sagen, dass natürlich ab Dezember nicht sozusagen freies Leben wieder stattfindet, wie das vor Corona war, sondern die AHA-Regeln, das Lüften, die Corona-App, all das bleibt gültig. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein, damit wir nicht schnell wieder an dem Punkt sind, den wir jetzt leider erreicht haben und der nicht mehr beherrschbar ist, wenn man nicht etwas tut. So, deshalb tun wir alles, um das berechenbar zu machen. Und wir tun jetzt ja auch sehr viel, um die wirtschaftlichen Schäden auszugleichen. Und über Weiteres möchte ich jetzt nicht spekulieren.
Dann nehme ich mal die Frage von Julia Emrich, Funke Mediengruppe, dazu. Die fragt nämlich nach diesem Treffen, dem erneuten Treffen mit den Ministerpräsidenten in 2 Wochen und fragt, nach welchen Kriterien dann entschieden werden soll. Welche epidemiologischen Kennzahlen sind entscheidend?
Entscheidend ist die 7-Tage-Inzidenz. Das heißt, wir sind jetzt bei 127,8, wie ich es gesagt habe, mit dem heutigen Tag deutschlandweit. Und wir müssen wieder runter in den Bereich von unter 50. Und weil wir dann sagen können, dass die Gesundheitsämter die Kontaktnachverfolgung hinbekommen. Und wir werden uns dann anschauen, wie sich diese Kurve entwickelt. Es ist sehr interessant, wenn Sie sich mal die israelische Kurve zum Beispiel anschauen, nach mehreren Wochen, wie dann die Zahl der Infizierten nach einem sehr viel härteren Lockdown runtergegangen ist. Das heißt also, es ist unzweifelhaft, dass kontaktbeschränkende Maßnahmen auch zu Ergebnissen führen. Und wir müssen das jetzt eben jeden Tag beobachten. Aber das Ziel ist, wieder in den Bereich der Kontaktnachverfolgung für die Gesundheitsämter zu kommen. Wir werden jetzt auch schauen, inwieweit wir auch den Gesundheitsämtern noch Verstärkung geben müssen in diesen 4 Wochen, gucken, dass das nachhaltig ist. Aber sehr viel mehr als 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner können Gesundheitsämter nicht als Kontaktnachverfolgung schaffen. Das ist jetzt unsere Erkenntnis.
Dann hat die nächste Frage, sitzt mit Abstand hinter Herrn Menn, Frau Fates.
Ja, ich wüsste gerne, Frau Merkel, wenn Sie am 16.11. feststellen, dass diese 50er-Regel nicht gilt oder nicht erreichbar ist, welche Maßnahmen werden dann als nächstes greifen? Das heißt, welche Bereiche müssen sich dann schon mal darauf einstellen, jetzt, dass es für Sie auch ein bisschen enger wird? Und sollte es im Dezember doch lockerer werden können, riskieren Sie dann nicht, dass sofort die nächste weitere Corona-Welle sich aufbaut, Ende des Jahres beispielsweise?
Also wir hatten ja im Frühling, ab Anfang April dann, mit unseren vorsichtigen Lockerungen doch den Effekt, dass viele Menschen sehr vorsichtig waren und dass wir die Pandemie sehr gut unter Kontrolle bekommen haben. Das wird unter winterlichen Bedingungen, weil viel mehr sich im häuslichen Umfeld, also innen, abspielt, natürlich etwas schwieriger sein. Also es wird nicht nur etwas schwieriger sein, es wird schwieriger sein und es wird bedeuten, dass man sicherlich durch alle Wintermonate die privaten Kontakte auch limitieren muss und so gering wie möglich halten muss. Und dann müssen wir lernen, zu schauen, was können wir uns zutrauen, was können wir an Öffnungen verkraften. Und dann werden die Hygienekonzepte zum Beispiel der Restaurants wieder von ganz großer Wichtigkeit sein, die Hygienekonzepte der Kulturinstitutionen. Und Sie sehen ja jetzt auch eine Veränderung im Verhalten, wenn man durch Berlin geht. Es gibt viel, viel mehr Menschen, die eine Maske tragen. Es hat sich viel stärker eingespielt. Im Sommer gab es eine Vielzahl von Nachlässigkeiten natürlich. Und das kann man sich im Herbst und Winter so nicht leisten. Das heißt also, wir sind ganz wesentlich davon abhängig, dass die große Zahl der Menschen einfach vernünftig ist und mitmacht und damit andere Menschenleben auch rettet und hilft. Und ich kann Ihnen heute noch nicht sagen, was wir am 16.11. machen. Wir haben immer noch großzügigere Kontaktbeschränkungen, also nicht so strenge Kontaktbeschränkungen, wie wir sie damals hatten. Damals durfte man nur als einzelner Hausstand in die Öffentlichkeit plus eine Person mit einer anderen Person aus einem anderen Hausstand. Das waren damals die Dinge. Heute haben wir 2 Hausstände. Das ist sozusagen die erste Lockerungsstufe, die wir nach den Märzbeschlüssen gemacht haben. Die wird heute angewandt. Wenn man nicht zufrieden ist, dann könnte man über so etwas nachdenken. Aber ansonsten haben wir heute Tag 1 der Kontaktbeschränkung. Und ich kann nur bitten, dass wir jetzt das, was wir machen müssen, dass das auch wirklich alle versuchen und was wir vorgesehen haben, dann wäre schon recht viel gewonnen. Wir werden dann auch, wir haben auch gesagt, die Öffnung des Schulbetriebes und Kita-Betriebes verknüpfen wir mit der Hoffnung, weil der Bund dafür nicht zuständig ist, dass auch dort in den Schulen und Kitas strengere Regeln eingeführt werden, zum Beispiel auch Maskentragen im Unterricht, dass also nicht nur während des Aufenthalts im Schulflur oder auf dem Hof, sondern auch im Unterricht. Das machen viele Bundesländer. Das ist sicherlich auch ein Beitrag, der jetzt noch mal ganz wesentlich sein kann.
Florian Gartmann vom Spiegel, der uns auch online eine Frage gestellt hat, fragt, befürchten Sie, dass die bisherige hohe Akzeptanz der Corona-Politik von Bund und Ländern angesichts der jüngsten Beschlüsse schwinden wird?
Naja, ich will mal sagen, die Menschen sind natürlich etwas enttäuscht. Das kann ich ja auch sehr gut verstehen, dass das Ganze so lange anhält. Also wir haben sozusagen im März eine ganz hohe Akzeptanz gehabt. Da hat man gesagt, gut, jetzt gehen wir da in diese sehr großen Kontaktbeschränkungen und dann haben wir die Sache vielleicht im Griff. Und wir hatten dann einen doch unterm Strich recht unbeschwerten Sommer, in dem auch vieles ausgenutzt wurde an Freiheitsmöglichkeiten. Und der Herbst ist jetzt mit großer Wucht gekommen und das verursacht erstmal Enttäuschung. Und die 4 Wintermonate, die sind lang, November, Dezember, Januar, Februar und selbst im März muss man ja noch den halben März dazu rechnen, bevor es dann mal richtig Frühling wird. Und dieses Licht am Ende eines Tunnels ist jetzt noch ziemlich weit entfernt. Und deshalb verstehe ich schon, dass das schwerfällt und dass man sich damit auch schwer tut. Aber es ist ja nicht sozusagen ein politischer Beschluss, den wir gefasst haben, sondern es ist so etwas wie ein Naturereignis, eine Naturkatastrophe, mit der wir umgehen müssen und in der wir den besten für uns alle vertretbaren Weg finden müssen. Und wenn jeder sich sagt, mein Beitrag dazu, dass dieses Virus eingedämmt wird, das ist, dass ich verzichte auf Kontakte, dann weiß man, dass man für die Gemeinschaft auch etwas tut. Und das kann aus meiner Sicht eine Hoffnung und auch ein Motiv sein. Dafür werbe ich jedenfalls. Und dann eben das Wissen, dass auch Fortschritte gemacht werden bei Impfstoffen, die nicht sofort für alle natürlich gehen werden, beim Schutz bestimmter Gruppen, bei den Testmöglichkeiten und Medikamenten. Und das ist aber eine sehr, sehr schwere Zeit, die von uns keiner voraussehen konnte und die auch sich kein Mensch gewünscht hat. Also ich kann Unmut und Unwillen verstehen, muss trotzdem für die Akzeptanz werben, weil wir keine andere Variante haben.
Wir gehen mit den Fragen im Saal in die Mitte zu Herrn Blank.
Als mit diesem Virus zu leben. Es ist da, das wollen wir es nicht sehen.
Frau Bundeskanzlerin, Sie haben früher schon heute auch wieder auf die Akzeptanz der Bürger abgehoben und appelliert. Welche Möglichkeiten bleiben Ihnen oder der Politik, wenn die Bürger viele nicht mitziehen wollen? Also welche Möglichkeiten haben Sie dann noch außer dem Appell vielleicht einer weiteren Fernsehansprache, zum Beispiel auch gerade im privaten Bereich, wenn die Leute weiter feiern? Was können Sie dann noch tun?
Also wir haben ja nach wie vor doch eine erstaunlich hohe Akzeptanz. Und jeder hat ja in seinem Freundes- und Familienkreis doch auch Menschen, die vielleicht zu der Gruppe gehören, die gefährdet sind. Ich habe mal mir das angeschaut. Wir haben in Deutschland ungefähr fast 24 Millionen Menschen, die über 60 Jahre alt sind. Und wir haben bei den unter 60-Jährigen etwa 2,5 Millionen Schwerstbehinderte. Also alleine 26 Millionen Menschen. Das sind ungefähr 30% der deutschen Bevölkerung. Da rede ich jetzt noch gar nicht von Vorerkrankungen und anderen Dingen. 30% sind schon mal sozusagen in einer Risikogruppe. Und das heißt, dass wenn man Freunde und Familien hat, eigentlich fast jeder jemanden kennt, den man eigentlich nicht infizieren möchte, weil er oder sie einem lieb ist und auch etwas bedeutet. Und ich finde auch, wenn man sich vor Augen führt, der Professor Halleck aus Köln hatte jetzt am Wochenende gesagt, er sieht auf der einen Seite die Situation auf seiner Intensivstation, er sieht die Pflegerinnen und Pfleger, die mit einer unglaublichen Motivation und Ärzte dort arbeiten. Und er sieht auf der anderen Seite auch Leute, die das vielleicht alles gar nicht wahrhaben wollen. Und das wäre eigentlich auch kein schönes Gesellschaftsbild von unserer Gesellschaft, dass der eine sich um den anderen nicht kümmert und darüber gar keinen Gedanken verschwendet. Und deshalb bin ich optimistisch, dass eine sehr, sehr große Mehrheit das auch versteht. Deshalb haben wir als Politiker die Verantwortung, dafür auch zu werben und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Und das ist das, was unsere Aufgabe jetzt ist. Und das tue ich und glaube eigentlich da, dass wir doch ein Land sind, das so etwas auch zustande bringt. Ich habe an manchen Stellen gilt Ordnungsrecht. Ich meine, wer jetzt mit 30 Leuten erwischt wird auf der Straße, da gibt es Ordnungsstrafen, oder wer ohne Maske erwischt wird. Aber ich will das nicht alles nur auf Strafe aufbauen, sondern ich glaube in einer Demokratie an die Kraft der Vernunft und der Verantwortung.
Online gibt es mehrere Fragen zum Thema Weihnachten. Ich nehme mal stellvertretend die von Rasmus Buchsteiner von Media Pioneer. Halten Sie es noch für möglich, dass Familien zu Weihnachten quer durch Deutschland reisen dürfen, einander besuchen und miteinander feiern können? Und wovon wird diese Entscheidung abhängen?
Diese Entscheidung hängt davon ab, was wir im November hinbekommen. Also wenn wir im November alle sehr vernünftig sind, dann werden wir uns mehr Freiheiten zu Weihnachten erlauben können. Dass es die großen, rauschenden Silvesterpartys gibt, das glaube ich nicht. Aber dass sich Kernfamilien, wie man so schön sagt, auch besuchen können, vielleicht mit Vorsichtsmaßnahmen, darüber müssen wir noch mal nachdenken. Es gibt ja Vorschläge von ein paar Tagen vor Quarantäne, dass man, wenn man aufeinander trifft dann und die Großeltern besucht zum Beispiel, sicher ist, dass die Kinder oder man selber nicht infiziert ist. Das müssen wir dann sehen, aber es wird ein Weihnachten unter Corona-Bedingungen sein, aber es soll kein Weihnachten in Einsamkeit sein.
Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Fried, auch in der Mitte.
Frau Bundeskanzlerin, von den Kritikern wird ja gesagt, dass zwar grundsätzlich das Einsichtige ist, die Kontakte zu reduzieren, dass aber zu wenig differenziert wird. Ein beliebtes Beispiel ist der Gegensatz zwischen Friseur und Fußpflege zum Beispiel. Was sagen Sie diesen Leuten, zu denen ja auch zum Beispiel Wirte gehören, die sagen, wir haben oder unsere Einrichtungen sind eigentlich nicht aufgefallen als Einrichtungen, in denen besonders viele Menschen sich infiziert hätten?
Ja, das stimmt. Für die Zeit, als wir noch die allergrößte Zahl der Infektionsursachen gekannt haben, als wir sehr geringe Fallzahlen hatten, wussten wir auch und wussten die Menschen selber auch, wo sie sich infiziert haben. Wenn jetzt von 4 Menschen 3 nicht wissen, wo sie sich infiziert haben, dann weiß ich auch nicht, ob sie sich nicht dort oder dort infiziert haben. So viel Feiern und Partys und Hochzeiten gibt es gar nicht, wie im Augenblick Menschen infiziert sind. Das heißt, sie müssen sich irgendwo infiziert haben. Und wir wissen nur, diese Zahl kriegen wir erst wieder runter und erst wieder in den Bereich, wo wir es nachverfolgen können, wenn wir die Kontakte vorher beschränken. Und jetzt stehen wir vor der Frage, versuchen wir so viel wie möglich, sage ich jetzt mal, von dem Leben, das Menschen gewohnt sind, zu erhalten. Und da ist natürlich die Frage Friseur, Fußpflege, Kosmetikstudio, Tattoo-Studio. Das sind Dinge, die, da können Sie sagen, was ist die Rationalität? Wenn Sie alle zulassen, haben Sie wieder 6-mal so viel Kontakte oder 5-mal so viel Kontakte. Wenn Sie keinem, also man kann alles zumachen, das ist dann, sag mal, scheinbar das Gerechteste, aber vielleicht auch nicht das Lebenspraktischste. Und wenn sozusagen die Zufriedenheit erst einkehrt, wenn möglichst alles zugemacht ist, dann ist das natürlich eine Betrachtungsweise, die sowohl wirtschaftlich nicht vernünftig ist. Wir haben zum Beispiel, um ein Beispiel zu nehmen, ja damals die Baumärkte aufgehalten im März, haben aber die Autohäuser geschlossen. Da konnte man auch fragen, warum darfst du im Baumarkt, da haben wir gesagt, damit die Leute, die so viel zu Hause sind, irgendwie auch sich noch betätigen können. Aber natürlich hätte man auch das Autohaus offen lassen können. Wir haben damals nicht überblickt, dass mit dem Schließen eines Autohauses im Grunde der gesamte Absatz der Autos weg war. Weil man online ein Auto kaufen ist noch nicht so populär wie andere Dinge. Das heißt also, der Absatz ist vollkommen zusammengebrochen mit der Folge, dass auch die Autoproduktion dann noch durch die Schließung von Grenzen oder die Kontrollen, die Durchbrechung der Lieferketten und weil andere in Europa ihre wirtschaftliche Tätigkeit gar nicht fortgesetzt haben, haben wir riesige wirtschaftliche Auswirkungen gehabt. Und jetzt müssen wir uns fragen, was ist lebenspraktisch etwas, was vernünftig ist, worauf kann man verzichten? Aber das ist mit der letzten Frage der Gerechtigkeit dann auch nicht zu erklären, sondern nur mit der Bitte für die Gemeinschaft ein Erschwernis hinzunehmen und jetzt eben einen Monat nicht den Salon aufmachen zu können und deshalb auch die sehr großzügigen Entschädigungen, weil wir sozusagen einigen sehr viel zumuten und anderen das Weiterarbeiten ermöglichen.
Daran anknüpfend nehme ich eine Frage dazu von Gerd-Joachim von Fallower von Phoenix. Er fragt, wieder 10 Milliarden für die kommenden 4 Wochen. Wie lange können wir uns Teil-Lockdowns oder gar totale Lockdowns noch wirtschaftlich leisten?
Ja, es gibt einen ganz engen Zusammenhang zwischen einem guten Bewältigen der Pandemie im Blick auch auf Intensivbetten, auf Menschen, die sterben oder schwere Verläufe haben und wirtschaftlicher Prosperität oder wirtschaftlichem Tätigsein. Es ist eben kein Gegensatz. Ein gutes Durchkommen durch die Pandemie ist das Beste für die Wirtschaft. Und jetzt sind wir sozusagen aus unserem Rhythmus gekommen. Es gab zu viele Kontakte. Es ist ein exponentielles Wachstum eingetreten. Die öffentlichen Bedingungen, die Klimabedingungen und die Räumlichkeiten haben sich auch verändert. Und jetzt müssen wir diese Balance wieder finden und muten einigen sehr viel zu. Und glücklicherweise sind wir finanziell als Bundesrepublik Deutschland noch in der Lage, dieses auch in gewisser Weise zu kompensieren. Ich glaube nur, wir alle sparen viel Geld, wenn wir vernünftig sind. Das muss man auch sagen. Es ist nicht nur, dass wir Menschenleben retten, sondern es ist auch, dass wir dann wirtschaftlich sehr viel besser durch die Sache kommen. Und das bedeutet aber eben in einigen Bereichen, Großveranstaltungen, Partys, Feiern, wird es auch nach dem November keine Möglichkeit geben, das in üppigem Stil zu machen. Das ist absehbar für die 4 Wintermonate.
Dann machen wir im Saal weiter und gehen auf die von uns aus gesehen linke Seite zu Frau Wolf.
Ja, Frau Bundeskanzlerin, ich würde ganz gerne auf den Aspekt der Freiheit eingehen, der ja unter anderem im Anschluss an Ihre Regierungserklärung im Bundestag diskutiert wurde. Freiheit bedeutet auch, dass meine Freiheit dort endet, wo die des anderen beginnt. Haben Sie das Gefühl, dass diese Einsicht bei dem Großteil der Menschen präsent ist oder dass die Freiheit oft auch falsch verstanden wird? Und daran anschließend, Herr Brinkhaus hat im Bundestag auch die Hoffnung geäußert, dass freiheitliche Systeme und Gesellschaften sich bewähren in der Pandemiebewältigung, wohingegen in autoritären Systemen manche Durchsetzung von Regeln sehr viel leichter ist. Wie optimistisch sind Sie, dass freiheitliche Systeme sich dann in dieser Situation auch bewähren können?
Ich bin nur optimistisch. Aber es erfordert eine andere Art auch der Argumentation und des Überzeugens. Das muss man mehr tun. Und es erfordert eben auch eine Seite der Freiheit zu betrachten, die vielleicht nicht immer im Vordergrund steht. Freiheit ist erst einmal die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, unter verschiedenen Optionen zu wählen. Aber wie Sie es richtig gesagt haben, ist Freiheit auch Freiheit für alle. Das heißt, ich habe keine unbegrenzte Freiheit und alle anderen außer mir müssen sozusagen mit den Folgen meiner Freiheit leben. Das heißt, unser Freiheitsbegriff ist darauf angelegt, dass es die Freiheit ist, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für meine Familie, für meine Mitmenschen, für meine Gesellschaft, für die nächste Generation. Machen wir beim Klimaschutz, das machen wir bei anderen Fragen, dass wir auch darauf setzen, dass wir uns heute nicht unendlich verschulden, damit morgen nicht die Generationen gar keinen Spielraum mehr haben. Also Freiheit geht auch mit der Verantwortung innerhalb der Freiheit weit über mein eigenes Leben hinaus. Und Gesellschaften, die das leben können, werden sehr gut durch solche Herausforderungen, aber auch andere Zeiten kommen. Und Gesellschaften, die das nicht können, werden große Schwierigkeiten haben. Ich wünsche mir, als sozusagen ja auch jemand, der durch die deutsche Einheit in die Freiheit gekommen ist, dass uns das gelingt. Aber es ist eine sehr, sehr große Bewährungsprobe, wie wir sie im Grunde seit dem Zweiten Weltkrieg in der Form nicht hatten. Müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Das ist nicht irgendwie ein kleines Ereignis der letzten 3 Jahre, sondern das ist etwas, was uns seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland, glaube ich, am meisten abverlangt. Und uns ja auch in einer Phase trifft, in der wir jetzt etliche Jahre Wohlstandszuwachs, Wirtschaftswachstum, Senken der Arbeitslosigkeit erlebt haben. Und all das gerät jetzt unter Druck. Und das müssen wir uns wieder erarbeiten.
Ich bleibe mit der nächsten Frage im Saal. Ein paar Reihen weiter vorne bei Herrn Jordans.
Ja, Frau Bundeskanzlerin, meine Frage schließt sich da ganz gut an. Und zwar, Deutschland ist nicht das einzige Land, das sich jetzt mitten in der Pandemie befindet. Sie haben mehrfach die Bedeutung der internationalen Kooperation bei der Bekämpfung der Pandemie unterstrichen. Wir wissen alle, dass Sie keine Wahlempfehlung für Amerikaner abzugeben haben. Aber ich würde gerne von Ihnen wissen, für wie wichtig Sie es halten, dass im Weißen Haus die Stimme der Wissenschaft gehört wird.
Also ich werde das einen Tag vor der Wahl in den Vereinigten Staaten von Amerika mit Sicherheit nicht tun. Ansonsten wissen Sie von mir, als allein schon bei meiner Vorbildung als Physikerin, dass ich natürlich dem Wissenschaftlichen Rat viel Kraft zumesse und ihn auch selber benutze.
Dann kommen wir weiter zurück zu Fragen im Saal, vielleicht auch weiter eher zu Corona. Herr Jessen.
Ja, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben wiederholt betont, es funktioniert nur, wenn freiwillig mitgemacht wird. Freiwillig mitmachen beruht aber auf Akzeptanz. Riskieren Sie nicht, wenn Sie Einrichtungen, die eigentlich Gastronomie oder auch Kultursektor Distanzmöglichkeiten schon geschaffen haben, sie dennoch schließen. Sie sagten, es geht um das Ganze. Aber diese Sektoren könnten Distanz einhalten. Riskieren Sie damit nicht, dass Akzeptanz schwindet und dann eben doch solche Sachen sich ins Private verlagern? Befördern Sie nicht das, was Sie eigentlich verhindern wollen?
Schauen Sie, wir machen doch das nicht gerne, sondern wir haben eine Gesellschaft, die hat eine bestimmte Zahl von Kontakten und die sind im Augenblick zu viel. Und jetzt könnten wir sagen, wir legen sozusagen die wirtschaftliche Tätigkeit, die unterbrechen wir. Keiner muss mehr zur Arbeit und damit wird jetzt nichts produziert oder Ähnliches und dafür lassen wir die Restaurants auf. Das wäre von der Kontaktzahl vielleicht etwas Ähnliches. Aber das würde uns vielleicht in die Lage versetzen, dass wir mit Sicherheit nie wieder die jetzt schließen, entschädigen könnten, weil woanders nichts verdient wird. Das heißt, wir haben uns sehr gut überlegt, wo reduzieren wir Kontakte. Aber auch, das habe ich ja versucht zu sagen, auch in einem Konzertsaal, auch in einem Restaurant, wo die Tische auf 1,5 Meter Abstand stehen oder die Menschen auf 1,5 Meter Abstand sitzen, müssen die Menschen in das Konzert fahren. Sie werden sich dort nicht nur auf dem Platz aufhalten, sondern vorher auch begegnen, aneinander vorbeilaufen und Ähnliches. Nicht jeder hat die medizinische Ausrüstung einer FFP2- oder FFP3-Maske. Der Mund- und Nasenschutz ist eine Hilfe. Und er hilft uns, Infektionen zu vermeiden. Aber er ist ja keine Sicherheit, dass ich nicht infiziert werde. Ich habe also bei der Anfahrt, bei der Abfahrt, beim Sprechen vor und nach der Veranstaltung oder weil ich nicht kontrollieren kann, ob 2, 3, 4 Haushalte an einem Tisch sitzen, wo ja natürlich nicht die ganze Zeit überprüft werden kann, wie viele Menschen kommen da zusammen. Die fahren dann alle wieder nach Hause und gehen in ihre Familien hinein. All das müssen wir jetzt unterbinden, weil wir zu hoch sind bei den Infektionen. Sind wir wieder niedrig, können wir uns davon wieder mehr erlauben. Und in der Abwägung Schule oder Kita oder Kontakt im Konzert oder in der Gaststätte haben wir uns dafür entschieden, Wirtschaftskreislauf so weit wie möglich, Restaurants sind ja auch Teil des Wirtschaftskreislaufs, Wirtschaftskreislauf so weit wie möglich und Kita und Schulen und natürlich Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und die Infrastruktur. So, diese Entscheidung ist eine politische. Wenn ich mir sonst aufmale, wo sind überall Kontaktpunkte in der Gesellschaft, kann ich auch andere Bereiche rausgreifen. Aber ob wir dann wirtschaftlich so durchkommen, dass wir allen auch noch helfen können und ob das die richtigen gesellschaftlichen Prioritäten sind, das muss man diskutieren. Nur wer sagt, jetzt habt ihr an der falschen Stelle geschlossen, der muss mir genau sagen, an welcher Stelle wir es dann sonst machen sollen. Und jetzt sind wir aus dem privaten Bereich gegangen, in den, wo es an die Verantwortung geht. Wir müssen, sind in Deutschland, nehmen wir, machen wir nicht so auch radikale Maßnahmen, wie sie in unseren Nachbarländern zum Teil ja im Augenblick wieder in Kraft sind. Und das bedeutet aber, wir müssen ein Stück an die Vernunft und an das Verständnis appellieren. Derer, die jetzt unter Arbeitseinschränkungen leben müssen oder gar nicht arbeiten können und die Entschädigung bekommen. Und dann auch in der Hoffnung, dass viele mit uns teilen, dass das Aufrechterhalten von Schulen und Kitas und des Wirtschaftskreislaufes jetzt das Wichtigste ist und der Verwandtenbesuch, die Urlaubsreise, der Restaurantbesuch, die Feier im kleinen Kreis zu Hause und das Auftreten in großen Gruppen draußen vielleicht, wenn ich reduzieren muss, das Verträglichere ist. Aber schwer bleibt's. Kein Mensch hat sich sowas gewünscht. Nur wir können ja nicht zusehen, wie wir dann sozusagen Menschenleben opfern, wie wir die Überlastung unseres Gesundheitssystems machen. In diese Situation möchte ich nicht kommen. Das möchte ich auch Pflegerinnen und Pflegern und Ärzten und Betroffenen nicht zumuten.
Es gibt auch Fragen nach den Abwägungen von den Kollegen online. Ich nehme mal die Frage von Malte Kreuzfeld. Er fragt, warum dürfen dann Gottesdienste bei den Gruppen in geschlossenen Räumen sitzen und singen weiterhin stattfinden? Und nehme einfach mal eine Frage noch mit dazu von Maidudin EPD. Halten Sie die Überlegungen der Kirchen für große Open-Air-Gottesdienste zu Weihnachten für verantwortungsvoll?
Es kommt jetzt darauf an, wie groß die Open-Air-Gottesdienste sind. Alles, was im Freien passiert, ist unter den gleichen Bedingungen, also bei gleichen Abstandsregelungen, immer besser als im Innern eines Raumes. Wenn wir Kitas und Schulen offen lassen, dann ist die Ausübung der Religionsfreiheit nach Einschätzung aller Verfassungsjuristen auch zwingend geboten. Man kann nicht Kitas und Schulen offen halten. Wenn wir sie geschlossen hätten, hätte man wie im März auch überlegen können, kann man auch Gottesdienste wieder unterbinden. Aber in diesem Zusammenhang ist sozusagen das Recht auf Religionsausübung ein sehr hochstehendes Recht in unserem Land. Und angesichts der Tatsache, dass wir auch andere Bereiche wie eben zum Beispiel Kitas und Schulen offen gehalten haben und Läden, Einkaufsläden, glauben wir, dass wir das auch tun sollten.
Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Delfs.
Ja, Frau Bundeskanzlerin, ich muss noch einmal zu Herrn Trump zurückkommen. Und zwar, ich will natürlich.
Herr Delfs, Ihre Freiheit.
Ja, nein, aber hat.
Er schreite ich ein. Sie haben mir gerade das Signal gegeben, dass es. Ich habe Sie so verstanden, dass es zu diesem Thema jetzt
ist
passen
zu diesem
würde.
Thema.
Auf der Liste sind Sie nämlich weiter hinten, dann ist nämlich zuerst Herr Rinke dran. Sorry.
Okay. Jetzt könnte aus Solidarität Herr Rinke die Frage von Herrn Delfs stellen, dann wäre auch.
Da ich ihn nicht kenne, ist das ein bisschen schwierig. Frau Bundeskanzlerin, ich muss tatsächlich noch mal zu einem Punkt zurück, und zwar zu den Gerichten. Sie haben ja jetzt erklärt, warum Sie diese andere Philosophie haben, die Kontakte zu beschränken. Aber wir haben in den letzten Monaten ja erlebt, dass Gerichte immer wieder politische Entscheidungen der Länder gekippt haben. Was macht Sie eigentlich diesmal so zuversichtlich, dass das diesmal nicht passiert und Ihr Konzept gar nicht so sehr von den einzelnen Menschen nicht befolgt wird, sondern von den Gerichten zertrümmert wird?
Naja, wir haben also erstens, dass wir in einer Situation sind, wie wir sie seit März nicht hatten, nämlich in einer Situation, wo die Überlastung unseres Gesundheitssystems nicht irgendetwas in weiter Ferne liegende ist, sondern wo wir sehr klar nachweisen können, dass bei einer Verdopplung von 10 Tagen wir in 20 oder spätestens 30 Tagen an einem Punkt sind, der die Überlastung mit sich bringt. Das kann man sozusagen sehen angesichts des Infektionsgeschehens, und das können wir nicht zulassen. Zweitens, indem wir jetzt bundesflächendeckend im Grunde Landkreise haben, die alle über 50 liegen, bis auf ein oder zwei bei der Inzidenz. Das heißt, wir haben ein flächendeckendes sich ausbreitendes Geschehens. Das spricht dafür, dass man jetzt nicht beliebig viel Mobilität zulassen kann. Dann würden auch noch die anderen etwas weniger betroffenen Regionen natürlich über kurz oder lang mit einbezogen. Also wir haben ein bundesweites Handlungsmuster. Und indem wir begründen, warum wir bestimmte Bereiche herausgenommen haben, Kita, Schule, Wirtschaftskreislauf, andere Bereiche geschlossen haben. Das ist eine Argumentation, der vielleicht Gerichte auch folgen können. Schwierig war es immer da, wo man, sagen wir mal, die eine Versammlung erlaubt hat, die andere Versammlung nicht erlaubt hat. Da ist immer nach dem Gleichheitsgrundsatz gehandelt worden. Vielleicht ist manchmal auch nicht deutlich genug geworden, was uns leitet. Es geht ja eben nicht um das Hygienekonzept des Opernsaals A und des Restaurants B, sondern es geht um die Zahl der Kontakte. Und ob das ein Opernhauskontakt ist oder ein Arbeitsweltkontakt oder ein Kontakt in einem Freizeitpark, das ist für das Virus vollkommen egal. Und deshalb müssen wir dann priorisieren. Und diese Argumentation haben wir versucht, jetzt sehr stringent durchzugehen. Und ich kann mehr nicht tun, als zu zeigen, dass wir das nicht einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt haben, sondern dass wir uns das sehr, sehr gut überlegt haben. Also das Flächendeckende, die nahende Überforderung des Gesundheitssystems. Ich meine, wir haben immer und immer wieder darauf hingewiesen, ich habe Ihnen das im Juni gesagt, R über 1 ist gefährlich. Wir lagen jetzt bei R-Werten von 1,3, 1,4. Das ist nicht nachhaltig. Wenn das so weitergeht, ist vollkommen klar, wo das endet. Das kann jeder ausrechnen, der sich mit Exponentialfunktionen auskennt. Und wir sind ja sozusagen der Kontinent der Aufklärung, in dem mathematische Ausbildung einen wichtigen Stellenwert hat. Und deshalb ist hier wirklich, wenn es um das Wohl des Landes geht, Handeln geboten.
Darf ich eine kurze Nachfrage stellen zur Verhältnismäßigkeit, weil Sie jetzt immer auf Schulen abstellen, wofür es natürlich gute Argumente gibt, aber Geschäfte sind ja auch noch auf. Also wie machen Sie die Abwägung zwischen Gastronomie zum Beispiel und nicht lebensnotwendigen Geschäften? Das müssen
Ja, also wie gesagt, das ist auch eine Ermessensfrage. Ich weiß nur, das Interessante ist, man sagt, warum haben Sie jetzt die Restaurants geschlossen? Natürlich, weil man dort eng an einem Tisch sitzt, weil wir letztlich nicht überprüfen können, wie viele Hausstände sitzen an einem Tisch. Und wenn ich in der Öffentlichkeit sage, ich darf mich nur mit zwei Hausständen treffen und ich will jetzt überprüfen, ob jemand an einem Gaststättentisch mit drei Hausständen sitzt, das ist ja in der Praxis überhaupt nicht machbar. Also ich halte die Kontaktdichte in Gaststätten und Restaurants nicht zwischen den Tischen, aber an einem Tisch schon für erheblich höher. Und zweitens kann die Antwort nur sein, wenn es heißt, ihr habt Restaurants geschlossen und Bars und Geschäfte nicht, das ist nicht gerecht, dass wir dann auch die Geschäfte schließen müssen. Die Antwort kann nicht sein, wir machen beides wieder auf. Dann laufen wir in den Ruin. Jetzt, wenn man sagt, das ist besser, wenn schon jemand leiden muss, dann alle, dann ist das auch eine Möglichkeit. Aber das ist die Möglichkeit, die uns allen viel schwerer fällt und die viel teurer ist. Und jetzt versuchen wir es mit der milderen Variante. Und das ist auch ein Thema. Die Verhältnismäßigkeit ist nicht nur zwei gleiche, sondern in der Frage zwei sozusagen zum nicht mehr wirtschaftlich tätig werden zu lassen oder einen den einen ja und den anderen nein, dann ist das mildere Mittel den einen ja und den anderen nein. Und insofern würde ich mich freuen, wenn wir es hinbekommen, nicht um den Anforderungen Genüge zu tun, alles gleich zu behandeln und damit sozusagen außer der klassischen Infrastruktur. Ich glaube, dass Strom und Elektrizität und Wärme und solche Dinge müssen ja produziert werden. Krankenhäuser müssen am Leben erhalten werden. Lebensmittel müssen ausgeliefert werden. Also wir haben ja einen Kernbereich der Infrastruktur, der muss immer offen bleiben, sonst kommen wir ja gar nicht durch. Und wenn man sagt, alles andere muss dann, wenn man einem die wirtschaftliche Tätigkeit nimmt, muss alles andere auch schließen. Das ist eine Möglichkeit, die ich nicht bevorzugen würde. Aber es ist nicht die Möglichkeit, alles wieder aufzumachen. Da rasen wir in eine Situation, die nicht vertretbar ist aus meiner Sicht.
Wir bleiben im Saal mit der nächsten
Frage. Wir haben auch alle einen Eid geleistet auf das Grundgesetz, das mit der Würde des Menschen beginnt.
Neben Herrn Rinke sitzt Frau Münstermann mit der nächsten Frage.
Ja, Kerstin Münstermann, Rheinische Post. Frau Bundeskanzlerin, am Ende wird ja der Kampf gegen das Virus auf den Intensivstationen entschieden, wenn man es mal runterbricht. Sind die überlastet oder nicht? Jetzt kommen von dort vielleicht noch keine Katastrophenmeldungen, aber doch sehr alarmierende Berichte. Es gibt nicht genug Pfleger, Schutzmaterial, weiß man nicht so genau. Sollte sich das verschlimmern? Was tut die Bundesregierung dagegen? Gibt es ein Notfallkrankenhaus? Werden Bundeswehrkräfte in Krankenhäusern eingesetzt? Oder wie ist da der Plan?
Naja, die Bundeswehrkräfte, die in Krankenhäusern eingesetzt werden können, sind meistens schon in den Bundeswehrkrankenhäusern eingesetzt. Und dann haben wir, also es gibt ja Reservekapazitäten. Sie wissen, hier in Berlin gibt es ein Krankenhaus, was prophylaktisch gebaut ist zum Beispiel und was noch nicht in Anspruch genommen werden musste. Und da hätten wir natürlich auch einige Möglichkeiten. Ich will erst mal sagen, am sichtbarsten wird vielleicht der Kampf um das Virus auf den Intensivstationen entschieden. Aber wenn Sie sich mal anschauen, welche schweren Krankheitsverläufe es gibt, die auch längerfristige Schäden mit sich bringen, dann ist mit diesem Virus nicht zu, also zu spaßen ist schon das falsche Wort, dann kann man mit diesem Virus nicht leichtfertig umgehen. Es gibt 34-jährige Menschen, die sind von einer Nacht auf der anderen, finden die sich auf der Intensivstation wieder. Es ist auch nicht das Problem der vulnerablen Gruppen. Wir sind ein Land, das normalerweise das Präventionsgebot hat, also zu versuchen, möglichst viel Schaden abzuwenden. Und alle unsere Gesetze, vom Umweltschutz bis zu Verkehrsgesetzen, sind darauf ausgerichtet, dass man nicht mal ausprobiert, wie lange kann ich das belasten. Also wir haben ja 50 Kilometer oder 30 Kilometer in pro Stunde Geschwindigkeitsbeschränkung, doch nicht, weil man nicht auch mit 60 durch eine Straße fahren kann, sondern wir haben sie, damit möglichst vielen Menschenleben geschont wird. Ich gehe doch nicht immer an die Leistungsgrenze. Und jetzt muss ich doch auch gucken, kann ich wirtschaftlich überleben? Wie kann ich die Wirtschaftskreisläufe, die Steuereinnahmen, sozusagen das Wohl des Volkes? Ich muss natürlich gegen die Kollateralschäden auch angehen. Natürlich passiert auch viel Schlimmes, wenn Menschen zu Hause sein müssen. Deshalb möchte ich auch nicht unbedingt eine Ausgangssperre in Deutschland haben, wenn es irgendwie zu vermeiden ist. Deshalb appelliere ich an die Vernunft, damit wir das nicht haben, was woanders ist. Das ist in Österreich, das ist in Belgien, das ist in Frankreich. Wir sind ja nicht alleine. Wir diskutieren manchmal so, als hätten wir uns in Deutschland irgendwas ausgedacht, was es sonst auf der Welt nirgendwo gibt. Das ist das ja nicht. Und dann wird gesagt, Schweden. Ja, Schweden hat aber auch eine ganz andere, also ist ein Land, das hat weniger Ballungszentren. Das ist mit dem Ruhrgebiet oder ähnlich überhaupt nicht zu vergleichen, wo Menschen sehr viel dichter aufeinander, miteinander leben. Und insofern, sage ich mal, habe ich ein bisschen in Rage geredet. Was war nochmal?
Nur nach den Krankenhäusern.
Ach so, die Intensiv, ja. Also insofern ist Vorsicht auf allen Ebenen geboten und nicht erst, wenn es nachher um die Beatmungsmaschine geht, sondern möglichst viele Menschen vor diesem Virus zu schützen. Und das klappt doch auch gut. Ich meine, es gibt jetzt eine Akzeptanz für die Masken. Das hätten wir uns doch alles vor anderthalb Jahren nicht vorstellen können, wenn ich Ihnen gesagt habe, Sie sitzen jetzt hier alle mit Maske und tragen die auch geduldig und sind da bereit, diesen Beitrag zu leisten beim Einkaufen und so weiter. Das klappt doch auch gut. Und jetzt müssen wir uns noch ein bisschen mehr anstrengen und dann kriegen wir das vielleicht auch wieder hin.
Die nächste Frage hier im Saal hat Frau Romanić, von uns aus gesehen rechts.
Frau Bundeskanzlerin, eine Frage. Hier steht in Deutschland die Gesundheit der Bevölkerung an erster Stelle in der Pandemiebekämpfung. In Polen gehen gerade Hunderttausende von Frauen auf die Straße. Sie stellen die Gesundheit hinterher an, weil sie um ihre Freiheitsrechte kämpfen wollen. Was ruft das bei Ihnen hervor? Haben Sie dafür Verständnis? Und konnten Sie mit Herrn Morawiecki darüber sprechen, dass die Lage so eskaliert?
Nein, mit Herrn Morawiecki konnte ich noch nicht sprechen. Er war auch beim letzten und physischen Europäischen Rat nicht dabei, weil er selber in Quarantäne war. Gut, das Demonstrationsrecht wird ja auch in Deutschland genutzt und das ist zu respektieren. Das ist Teil einer freiheitlichen Gesellschaft. Aber auch da kann ich nur sagen, sollte das immer mit Abstandsgebot und den Hygieneregeln stattfinden, wenn es stattfindet. Und ja, das ist zu respektieren, dass solche Demonstrationen sind, wie es ja bei uns auch Demonstrationen gibt. Es gibt in Berlin sehr viel mehr Demonstrationen als zu Zeiten von Nicht-Corona.
Ich würde noch mal, bevor wir im Saal weitermachen, einen Aspekt, den die Kollegen digital aufwerfen, mit einbringen. Marcel Fürstenau von der Deutschen Welle fragt zum Beispiel, welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus der Kritik von Verfassungsrechtlern und Parlamentariern, dass der Bundestag zu wenig eingebunden wird?
Also der Bundestag wird schon doch gut eingebunden. Ich glaube, Ralf Brinkhaus hat das in der Plenardebatte sehr gut gesagt. Und vielleicht müssen wir uns noch mal vergegenwärtigen, die Tatsache, dass wir jetzt eine epidemiologische Gesamtlage haben, die ist vom Deutschen Bundestag verabschiedet worden. Es gab damals sehr lange Diskussionen darüber, wie lange wollen wir die gelten lassen. Und man hat sich dann entschieden, es für ein Jahr gelten lassen zu wollen, weil man schon ahnte, dass der Winter auch schwierig werden kann. Zwischenzeitlich im Sommer gab es Diskussionen bis hinein zu nach Anfang Oktober, wo Leute noch gesagt haben, es ist jetzt doch vorbei mit der epidemiologischen Lage, können wir aufheben. Davon wurden wir leider eines Besseren belehrt und das war eine Entscheidung des Deutschen Bundestages. Und interessant, das verschafft dem Bundesgesundheitsminister bestimmte Sonderrechte. Die Rechte allerdings oder die Grundlagen, auf die sich jetzt die allermeisten der Maßnahmen stützen, sind im Infektionsschutzgesetz im Paragraphen 28 verankert und dann folgend mit den Länderverordnungsermächtigungen im Paragraphen 32. Das heißt, dort wird ausdrücklich gesagt, dass aus infektiologischen Gründen auch Grundrechte eingeschränkt werden können. Jetzt haben wir, ich würde wahrscheinlich sagen, zum ersten Mal, es hat Ende der 50er Jahre schon mal eine Grippewelle gegeben, aber wir haben wahrscheinlich in der Geschichte der Bundesrepublik jetzt am längsten andauernde Einschränkungen in dieser Art und Weise. Und jetzt muss man immer sehen, man muss immer gucken, wo werden die Gesetze vollzogen? Beschlossen ist das alles im Deutschen Bundestag. Wir debattieren diese Woche wieder das dritte Bevölkerungsschutzgesetz. Manche sagen, jetzt müssen wir auch hier nochmal deutlichere, darüber laufen jetzt ja die Gespräche, deutlichere Veränderungen im Infektionsschutzgesetz machen. Wir müssen jetzt nur aufpassen, das Infektionsschutzgesetz ist für alles, für jede Art von Infektionskrankheit. Und wenn wir jetzt uns mit Corona-spezifischen Maßnahmen beschäftigen, zum Beispiel jeder muss eine Maske tragen, dann kann das bei der nächsten Infektion, die uns ereilt, genau das falsche Mittel sein und dann müssen wir alle Handschuhe tragen. Oder hier ist wahrscheinlich am besten Handschuhe und Masken auch. Aber jedenfalls kann eine ganz andere Sache sein und das in einem Gesetz zu verankern, ist auch nicht einfach. Es gibt Bereiche, wenn wir jetzt mal über Kita- und Schulschließungen reden, um Kontakte zu reduzieren, mit denen hat der Bund gar nichts zu tun. Die können nur durch die Länder vollzogen werden, weil wir für die Schule keine Zuständigkeit haben. Das heißt also, man kann jetzt diskutieren, können wir da noch mehr Spezifik durch den Gesetzgeber verankern. Aber die Grundentscheidung, dass es jetzt eine besondere Zeit ist, ist vom Bundestag getroffen worden. Und was wir als Regierung jetzt gesagt haben, weil es so eine lange Zeit ist und weil zwei andere Verfassungsorgane ja permanent im Gespräch sind, nämlich die Bundesregierung und der Bundesrat im Grunde in Form der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, dass wir so ähnlich, wie wir es in Europa machen, nach dem EuZBG heißt das Gesetz, glaube ich, permanente Berichtspflichten einzuführen über das, was wir außerhalb des Bundestages tun. Dazu bin ich zum Beispiel offen, also dass man in einer solchen epidemiologischen Lage sagt, okay, wann immer MPK und Bundesregierung zusammentreffen, ist die Bundesregierung verpflichtet zu unterrichten. Wann immer Landesgesundheitsminister mit dem Bundesgesundheitsminister sprechen, analog zu wann immer Staats- und Regierungschefs oder Gesundheitsminister auf europäischer Ebene sprechen, muss der Deutsche Bundestag informiert werden. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil das eine Praxis ist, die wir im Blick auf Europa jetzt schon eine ganze Zeit ausüben und die uns letztlich gestärkt hat in unserer Legitimation als Bundesregierung.
Wir haben noch eine knappe Viertelstunde Zeit. Ich schließe jetzt zumindest schon mal die Fragerliste. Online-Fragen sind auch noch reichlich da. Ich kann nicht versprechen, dass jeder mit seiner Frage rankommt. Daher nochmal die Bitte, am liebsten kurze Frage, kurze Antwort. Frau Dankbar hat die nächste Frage. Bitte das da vornehmen.
Dankeschön. Frau Bundeskanzlerin, ich habe eine Frage noch mal zur Kultur. Sie haben vorhin gesagt, dass das eine dass die Kultur für uns alle ein besonderes Opfer bringt und dass das auch eine politische Entscheidung war. Müsste es jetzt nicht so auch sein, dass es eine politische Entscheidung ist, die Kultur dann auch entsprechend zu entschädigen? Viele von gerade von den Solo-Selbstständigen, von den Künstlern, sind ja im Frühling durchs Raster gefallen und die werden auch keine Auftrittsmöglichkeit haben, wenn dann der November vorbei ist. Müsste es da nicht noch ein besonderes Programm geben, um die fast ein bisschen, wie gesagt, durchs Raster gefallen sind, vielleicht etwas zu entschädigen?
Also wir müssen, glaube ich, jetzt zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, sind die Kulturschaffenden und die Kulturbranche inklusive ja Messe und Veranstaltungsdingen, sind die eigentlich gut durch unsere Gesamthilfen berücksichtigt worden? Und da gibt es sicherlich Komplikationen, Stichwort Solo-Selbstständige, haben Sie eben genannt. Und da haben wir heute im Corona-Kabinett darüber diskutiert, die Überbrückungshilfen bei Peter Altmaier, diese 25 Milliarden, zu verlängern. Und auch Solo-Selbstständige sollen da einen Zugang haben. Das funktioniert nicht in allen Fällen, sagen wir mal, lebenspraxisgerecht. Das ist der eine Punkt. Da kümmert sich unsere Staatsministerin Monika Grütters auch sehr stark darum. Der andere Punkt ist, was tun wir jetzt für diesen November? Und da sind die Künstler und Kultureinrichtungen, die Vereine und alle, die das betrifft, mit erfasst. Im Grundsatz damit zu sagen, was war im November letzten Jahres und wer das jetzt nicht kann oder dort gerade eine besondere Lage war, gegebenenfalls auch mit dem Jahresdurchschnitt, da wollen wir sehr praktisch sein. Das ist aber, wie Sie schon richtig sagen, nicht die Antwort für die ganze Branche, die auch vorher sich schon nicht hat so in allen Fällen so gut behandelt gefühlt. Wir haben diese speziellen Künstlerhilfen von 1 Milliarde, die Frau Grütters verwaltet. Aber da gab es noch viele Fragezeichen. Für den November, glaube ich, kriegen wir das doch hoffentlich sehr gut hin und auch praktikabel. Man merkt dann immer, dass es ganz, ganz viele individuelle Fallgestaltungen gibt. Und es ist nicht so ganz einfach, allem so gerecht zu werden. Wir müssen ja auch immer so ein kleines bisschen gucken. Einerseits soll es unbürokratisch sein, andererseits darf es nicht missbrauchanfällig sein. Wenn dann Missbrauch auftritt, dann gibt es ja auch wieder richtigerweise darüber Berichterstattung. Also das ist schwierig. Und dann will ich auch hinzusagen, es ist natürlich so, wo Menschen in Kurzarbeit sind, wo Menschen Unsicherheit haben, wo es jetzt, wenn das Restaurant nicht arbeitet, kein Trinkgeld gibt und so weiter. Also lebenspraktisch sind das Einbußen, selbst bei guten Entscheidungen, das wissen wir. Und deshalb ist das auch hart für die Betroffenen.
Die nächste Frage jetzt von Herrn Delfs.
Ja, Frau Bundeskanzlerin, wie gesagt, ich will jetzt keine Wahlempfehlung von Ihnen natürlich, aber doch nochmal die Frage, man sieht ja aus den USA dieser Tage doch verstörende Bilder eines US-Präsidenten, der einen dezidiert anderen Ansatz hat, der seine Maske ins Publikum wirft, der einen weiteren Lockdown ausgeschlossen hat. Meine Frage ist erstmal, wie erklären sich eigentlich, dass Populisten wie Trump so einen ganz anderen Ansatz wählen im Umgang mit dieser Pandemie? Da gibt es ja noch eine Reihe anderer Beispiele. Das sind auch alles Männer, soweit ich das überblicken kann. Woran liegt das eigentlich, dass Sie das so anders machen? Und zweite Frage ist, was für einen Effekt haben diese Bilder eigentlich Ihrer Meinung nach auch auf das deutsche Publikum? Weil ich meine, immerhin ist es der US-Präsident, der das macht. In Russland ist es ähnlich. Bolsonaro, eine andere große Demokratie. Es gibt ja offenbar andere Herangehensweisen. Wie sehr verzerrt das die Debatte bei uns, meinen Sie?
Also, wir sind ein freiheitliches Land, zu dem gehört Meinungsfreiheit und auch natürlich dann die Möglichkeit, dass Menschen zu Wahlen, wann immer sie stattfinden, entscheiden können. Und dass es in den Vereinigten Staaten von Amerika ganz unterschiedliche Meinungen gibt und dass das Land auch alles andere als einheitlich ist, das weiß ja jeder. Ich weiß nicht genau, was welchen Einfluss auf wen hat. Ich weiß nur, dass auch in Deutschland ja Menschen da sind, die Skeptiker sind, die Verneiner sind von jeglicher Gefahr, die von dem Coronavirus ausgeht. Und dass wir uns natürlich auch Wege finden müssen, immer wieder zu argumentieren. Und da, wo Argumente dann auch keinen Niederschlag finden, einfach damit zu leben, dass nicht alle einer Meinung sind in einer Gesellschaft. Das gehört dazu. Umso dankbarer bin ich, dass doch sehr viele der Meinung sind und sich solchen Meinungen anschließen.
Die nächste Frage hat Herr Schuler.
Ich würde doch noch mal gerne auf die Inzidenz 50 zurückkommen. Bedeutet das, wenn die Inzidenz 50 überschritten wird, dass wir dann in einen Dauer-Lockdown gehen? Und anstelle einer Nachfrage, sind Sie erkältet?
Ich? Nee. Ich war erkältet. Aber sehr erfolgreich getestet. Und jetzt bin ich eigentlich nicht erkältet. Aber vor einer Woche war ich es. Das stimmt. Und Jens Spahn hat uns heute gerade noch mal im Corona-Kabinett gesagt, dass wir jetzt in den Winterwochen damit rechnen müssen, dass jede Woche wahrscheinlich 2 bis 3 Millionen Menschen in Deutschland erkältet sind. Das wird noch mal eine Riesenherausforderung auch bei den Testfragen sein. wie wir das alles auseinanderhalten. Also der einfache Schnupfen alleine ist noch keine Evidenz für die Tatsache, dass man sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Wir haben das Ziel, in diese Größenordnung von 50 wieder zu kommen. Und auch dann werden ja weiter Kontaktbeschränkungen gelten. Das hatten wir auch vorher, also im Oktober und September hatten wir ja auch Beschränkungen. Und wir müssen durch die Wintermonate kommen und gucken, was wir uns leisten können. Und da muss man dann sehen, mit welcher Art von Veranstaltungen wir rechnen können, mit welcher nicht. Wir haben gesagt, Großveranstaltungen wird es bis Jahresende nicht geben. Also es wird am 1. Dezember nicht die Normalität einkehren, wie wir sie vor Corona kannten.
Eine Frage nehme ich noch mal von den Kollegen digital dazu. Der Kollege Werner Kohler von der Saarbrücker Zeitung fragt noch mal nach den wirtschaftlichen Auswirkungen und konkret nach der Mehrwertsteuersenkung. Muss die verlängert werden und wann entscheiden Sie darüber?
Wir entscheiden darüber nicht und sie läuft automatisch aus.
Das war eine sehr kurze Antwort. Machen wir weiter im Saal bei Kollegin.
Ja, eine längere. Gut.
Bei Kollegin Hüsch
in den verbleibenden 5 Minuten.
Frau Bundeskanzlerin, Sie haben ja gesagt, das Virus bleibt, wird uns erstmal begleiten. Wir müssen mit dem Virus umgehen. Und gibt es ja auch durchaus kritische Stimmen, die sagen, dass es eigentlich auch einen längerfristigen Umgang mit diesem Virus geben kann. Man vielleicht nicht die Fragen des Lockdowns perpetuieren kann. Gibt es eine längerfristige Strategie, wie vielleicht auch andere Wege im Umgang mit dem Virus gefunden werden?
Ja, wir verändern uns ja im Umgang eigentlich permanent. Also danke für die Frage, weil ja immer gesagt wird, wir haben keine Strategie zum Schutz zum Beispiel von Risikogruppen oder vulnerablen Gruppen, wie man sagt. Das ist ja nicht wahr. Wir haben jetzt zum Beispiel mit der neuen Testverordnung des Bundesgesundheitsministers, der Bundesgesundheitsminister wird ja morgen auch nochmal hier mit Fachleuten Rede und Antwort stehen. Wir haben eine ganz neue Teststrategie. Wir können jetzt mit Schnelltests im Grunde Besucher, die in Altenheime und Pflegeheime gehen, testen. Da haben wir jetzt dann übernimmt die Krankenkasse die Kosten in einer bestimmten Zahl von für eine bestimmte Zahl von Besuchen pro Monat. Das ist ein Riesenfortschritt, auch im Sinne des Schutzes. Aber das kostet wieder Zeit und das muss durch medizinisches Fachpersonal durchgeführt werden. Also jetzt muss man gucken, wo kriegt man die ganzen Leute her, denn in den Pflegeheimen ist ja sowieso schon sehr viel zu tun. Aber die Möglichkeit gibt es, die gab es im März überhaupt nicht. Diese Schnelltests, manchmal wird gefragt, warum habt ihr euch im Sommer nicht vorbereitet? Diese Schnelltests gibt es erst seit vielleicht 4 bis 8 Wochen. Die Produktion, im Augenblick kriegen wir 10 Millionen im Monat. Es kann sein, dass wir im Januar 20 Millionen bekommen davon. Dann können wir wieder ganz anders rangehen und können überlegen, ob man das auch bei Besuchen von vielleicht Großeltern für Menschen, die gar nicht im Pflegeheim leben, machen. Also wir werden den Schutz immer weiter verbessern können, aber mit auch den Möglichkeiten, die wir haben. Und insofern ist die Landsfriststrategie ist, wo immer wir medizinisch, meinetwegen durch Testmöglichkeiten oder durch Medikamente, die Sache besser in den Griff bekommen, können wir wieder etwas mehr Freiheiten zulassen? Und ich möchte wirklich diese Vereinsamung nicht mehr, dass wir alle schön Weihnachten feiern und ins Restaurant gehen können, aber dafür die Menschen in Pflegeheimen und die alleine leben, keine Besucher empfangen können. Das ist für mich keine gute Abwägung. Und wo immer wir das noch nicht haben, müssen wir uns mehr einschränken. Aber und die Langfriststrategie heißt einfach, solange wir keine Herdenimmunität haben, also solange wir noch anfällig für dieses Virus sind, müssen wir mit diesem Virus leben und müssen wir nicht sagen, wir wollen gar keine Infizierten mehr, das wird man nicht schaffen, aber wir wollen sie so niedrig halten, dass wir das nachverfolgen können und nicht in dieses exponentielle Wachstum hineingehen. Und das wird jahreszeitmäßig unterschiedlich sein, das wird immer wieder auch Prioritätsentscheidungen mit sich bringen. Und das wird sehr, sehr davon abhängen, wie die Menschen eben auch die Beschränkungen annehmen und verantwortlich für sich selber handeln. Und mit dem Einführen eines Impfstoffes kommen wir dann schrittweise natürlich dahin, dass wir erstmal vielleicht, wir werden jetzt ja demnächst die ethischen Vorschläge bekommen, der Ständigen Impfkommission, der Leopoldina und der Ethikkommission, Was sind die Prioritäten? Wer muss zuerst geimpft werden? Da werden sicherlich Risikogruppen auch dabei sein. Da werden kritische Infrastruktur dabei sein, denke ich mir. Ich weiß es nicht, aber könnte man sich denken. Und dann werden wir wieder Gruppen besser schützen können. Dann werden wir immer noch nicht alle impfen können auf einmal. Und dann wird das Schritt für Schritt sich verbessern. Das ist unsere Langfriststrategie. Also wir müssen gucken, was haben wir für Hilfsmittel in der Hand. Aber die Separation aller Risikogruppen aus der Gesellschaft, so unter dem Motto, ihr nehmt jetzt mal am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teil und der andere feiert Party, das wäre erstens falsch, weil auch ganz viele Junge, natürlich weniger, aber es gibt schwere Krankheitsverläufe, auch bei Jüngeren. Und andererseits würde es meinen Vorstellungen nicht entsprechen, denn das, was man als Risikogruppe bezüglich dieses Virus bezeichnet, sind 30-40% unserer Gesellschaft. Und wenn dann gesagt wird, naja, man kann denen noch mal Essen nach Hause bringen, für 30-40% unserer Gesellschaft jeden Tag sozusagen den Einkaufsdienst zu erledigen, das ist nicht so ganz einfach herzustellen. Es handelt sich hier nicht um eine kleine Gruppe von 2%. Wir sind auch kein afrikanisches Land, in dem 2/3 der Menschen unter 30 Jahre alt sind, sondern wir sind eine Gesellschaft, die einen großen Anteil älterer Menschen hat. Und deshalb müssen wir als Gesamtgesellschaft darauf die richtigen Antworten finden.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Schaffen wir noch eine Frage?
Noch eine schaffen wir.
Diese letzte Frage, Herr Gavrilis, auf der von uns ausgesehen.
Danke, Frau Nagel, das ist Gavrilis für den Deutschlandfunk. Ich würde noch mal ganz kurz zum Schluss auf die Schulen noch mal blicken. Da wird ja gerade diskutiert, auch aus den Oppositionsparteien im Bundestag kommt die Kritik. Man hätte schon viel eher handeln müssen. Sie haben vorhin darauf verwiesen, das ist Ländersache. Aber trotzdem noch mal, jetzt werden Belüftungssysteme, mobile thematisiert. Macht das aus Ihrer Sicht Sinn? Oder wie könnte man den Schulbetrieb, aber auch den Kindergartenbetrieb so normalisieren? Und anschließend daran, viele Familien kämpfen auch aktuell mit Quarantäneregelungen, wenn eine Erzieherin zum Beispiel infiziert ist. Und Sie haben ja selbst gesagt, der Winter wird lang. Was sagen Sie diesen Familien, die deren Kita-Gruppen oder Schulklassen dann geschlossen werden und das wahrscheinlich auch mehrmals in den nächsten 4 Monaten?
Ja, auf diese zuletzt aufgeworfene Frage, die ja in der Tat eine ist, haben wir für dieses Jahr ja die Antwort gefunden, dass Eltern mehr Tage bekommen, an denen sie Lohnausgleich bekommen, wenn das Kind also erkrankt ist. In diesem Fall ist es nicht erkrankt, sondern durch die Quarantäne. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur die, das hatten wir 10 Tage pro Elternteil, glaube ich, das haben wir nochmal um 10, glaube ich, erhöht. Das, und also jedenfalls deutlich mehr. Und das war der Versuch einer Antwort, weil wir das natürlich nicht ausschließen können, dass auch Erzieher betroffen sind von Quarantäneregelungen. Und das Zweite ist, was den Schulbetrieb anbelangt. Wir haben gesagt, wir unterstützen über den Digitalpakt hinaus nochmal jetzt mit 500 Millionen Euro die Anschaffung von Computern, von Tablets für Kinder, die sich selber keins leisten können, für 500 Millionen Euro die Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer mit Tablets, die Weiterbildung der Lehrer, um auch digitale Möglichkeiten besser zu unterstützen. Wir haben 1 Milliarde in die Hand genommen, um Lüftungssysteme jetzt nicht direkt in Schulen, es sei denn in einer Aula, oder aber in Bürgerhäusern zu verbessern, damit dort die Luftqualität besser ist und dass uns nicht wieder das passiert, was in Gangelt passiert ist, wo eben da eigentlich die modernste Lüftungsanlage eingebaut war. Wir haben über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, glaube ich, den Ländern Geld gegeben, extra Geld, damit mehr Schulbusse eingesetzt werden können, damit dieser Schulbusverkehr entzerrt werden kann. Also wir helfen an vielen Stellen und ich glaube, dass es aber auch eine gemeinschaftliche Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen ist, dass jeder auch seinen Teil dazu beiträgt. Hamburg zum Beispiel gibt jetzt jeder Klasse, was ich toll finde, 400 Euro in Hamburg und die können sich dann entsprechende Anlagen, CO2-Messgeräte, Filteranlagen oder Ähnliches kaufen. Bei diesen Filteranlagen ist es so, dass wir noch vor 2-3 Monaten gesprochen haben. Da war noch nicht ganz klar, was diese Anlagen auch wirklich bringen. Wir müssen ja auch Gegenstände machen, die echt was bringen. Ich kann jetzt nicht jedes Klassenzimmer mit einem HEPA-Filter ausstatten. Das wäre, glaube ich, nicht möglich. Und insofern, wenn es technische Entwicklungen gibt, dann wird es auch Wege geben. Und da, glaube ich, will ich gar nichts abwenden. Ich will nur sagen, wir haben an einigen Stellen schon einiges gemacht und verschließen uns auch nicht anderen Dingen. Aber Länder und Kommunen sind sicherlich auch, leisten auch ihre Beiträge, um Verbesserungen durchzuführen.
Dann danke ich für das Verständnis, dass nicht jeder mit seiner Frage drangekommen ist. Auch wir wollen nach einer gewissen Zeit hier aber auch wieder frische Luft reinkommen lassen. Und wir danken vor allen Dingen Frau Merkel fürs Kommen.
Tschüss. Dankeschön.